der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart.
Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
Ja, hallo, hier ist der Docpod mit Doc Pablo.
Und dem übergegessenen Doc Falk.
Stimmt gar nicht. Der Pablo möchte heute über Harninkontinenz im Alter sprechen.
Ich muss nämlich aufs Klo, aber Falk sagt, ich muss jetzt sitzen bleiben, weil wir jetzt den Docpod machen.
Wo sind wir denn?
Am Flughafen.
Wo?
Im Dallmayr. Oder
in München.
Ach so, in
die
München.
Die Stadt heißt München, nicht Dallmayr. Wir sind in Dallmayr City.
Dallmayr City. Wir trinken ein Hofbräu, Bier und essen Weißwürste.
Wir sind ja manchmal kritisiert worden, dass man Hintergrundgeräusche hört. Wir finden es aber ganz charmant, direkt und live vom aus dem Leben zu senden, finde ich zumindest. Pablo, magst du mal erzählen, warum wir hier in München am Dallmayr rumhängen und Weißwürste trinken und Weizen essen oder was?
Wir machen das ich sag mal, die Greta-Gedächtnisreise.
Ist hart.
Wir sind einmal kurz nach Köln geflogen und sind jetzt wieder zurück, weil wir ein Gespräch hatten mit unserem Lieblingssender Health TV.
Yay, Health TV.
Und mit dem Chefredakteur und mit unseren Produzenten und mit dem Management und so weiter und so weiter.
Wegen des baldigen Launches von Doctor TV.
So ist es.
Nämlich am... Sag's nochmal für alle.
Sollen wir es sagen?
Sagen wir es.
Am
5. Oktober.
Oktober. Ich dachte, wir sagen es so abwechselnd.
Ach so, okay.
Nochmal.
Also es kommt bald raus und also wir finden es schon lustig.
Und wir wissen noch nicht, wie unsere Flughöhe wird, aber wir bestehen auf eine mega PR-Kampagne. Das haben wir jetzt heute den Herren gesagt.
Genau, das haben wir besprochen. Wenn ihr die Folgen sehen wollt und vielleicht Docpod Quatsch Health TV nicht empfangen könnt, weil ihr kein Kabel habt oder das im Satellit nicht empfangt oder sowas, schaut auf unsere YouTube-Seite, nämlich der Docpod, und da stellen wir die Folgen auch rein.
Ja.
So ist das.
Und den Trailer kann man auch schon bald sehen.
Bald kann man den sehen.
Der sehr lustig ist.
Ob man diese Woche sogar schon reinstellt.
Ja.
Ja, wir haben letzte Woche versprochen, dass wir uns über die häufige, wirklich häufige Krankheit Hashimoto, und jetzt kommt Thyreoiditis, also die Entzündung der Schilddrüse durch die Hashimoto-Krankheit, unterhalten wollen. Denn es betrifft sehr viele Menschen. Und ich glaube, das Interesse ist groß. Ich merke das ja auch an meinem Buch, der Schmetterlingseffekt. Das geht ganz gut weg. Weil einfach viele Leute mit dem Thema Schilddrüse zu tun haben.
Seit gestern im Handel oder vorgestern? Wann hast du das gesehen?
Seit zwei Wochen.
Aber gesehen am Buchladen, habe ich jetzt ein Foto von dir gesehen.
Am Donnerstag.
Am Donnerstag, ne? Genau.
Genau. Knappe Woche.
Super. Ich habe im Studium war ja Prüfungsfrage, ne? Welche seltene Schilddrüsenerkrankung zum Ankreuzen? Und da habe ich immer drei gelernt. Also die de Kervin, das weiß ich gar nicht, gibt's die noch?
Die gibt es.
Gibt's
eine
noch.
Akute Schilddrüsenentzündung.
Dann die Basedow, ne? Und dann die Hashimoto.
Aber die ist alles andere als selten.
Ja, aber das war in der Prüfungsfrage in meinem, ich weiß gar nicht, Histopathologiekurs.
Dann war die Prüfungsfrage falsch. Weil die Hashimoto-Erkrankung ist sehr, sehr häufig.
War ja vor 20, du weißt ja, ich bin älter.
Ja.
War vor 30 Jahren.
Aber da, ich glaube, damals war es ja auch schon häufig, man hat es nur weniger oft erkannt. Und diese Erkrankung ist ja, man sagt auch, die Erkrankung der 1000 Gesichter und hat sehr viele Aspekte und Symptome, die die Patienten nicht unbedingt mit der Schilddrüse assoziieren. Überhaupt ist es ja so, dass man jetzt sagt, okay, wenn man jemanden fragt, welches Symptom würdest du mit dem Herz assoziieren, sagen die meisten Brustschmerzen, Lunge, Luftnot,
ja.
Gebrochenes Bein, ich kann nicht mehr laufen und es tut weh. Was assoziieren Menschen mit der Schilddrüse?
Also ich als Psychiater assoziiere natürlich Antriebslosigkeit, Konzentrationsstörungen, im Extremfall auch Verwirrungen. Also das hatte ich dir schon mal kommentiert, dass diese Enzephalitis gibt, seltene
hatte ja Verwirrungen. Ich glaube ja, dass du das überdramatisierst, weil es in der Literatur nicht so häufig beschrieben ist. Aber okay. Checkst du denn jeden Patienten, der wegen der Behandlung einer Depression zu dir kommt, auf eine Schilddrüsenerkrankung?
Gehört zu den Leitlinien, tatsächlich.
Man muss es machen. Und das ist wichtig. Tust du es?
Ich tue es nicht. Weil
das ist schlecht.
Weil ich ja schon vorbehandelte Patienten habe und die auch hausärztlich in Behandlung sind. Die frage ich aber natürlich nach dem aktuellen Labor. Und ich selbst mache es nicht.
Es ist nämlich wichtig, weil hinter einer unklaren depressiven Verstimmung kann, und ich sage bewusst depressive Verstimmung, weil die Depression ist eine Erkrankung und die depressive Verstimmung ist ein Symptom. Und hinter einer unklaren depressiven Verstimmung kann sich gar nicht so selten, also man hat das relativ häufig, eine Schilddrüsenunterfunktion verbergen. Und deswegen gehört die das Check-up der Schilddrüse gehört zum Standard, ja, bevor man jemanden eine Depression diagnostizieren kann. Ne?
So ist es, ja. Also wir checken ja viele organische Erkrankungen. Depression ist ja auch im Grunde genommen eine organische Erkrankung.
Ja.
Man weiß noch nicht genau, wie es wirklich funktioniert, aber wir wissen, es hat mit dem Gehirn zu tun. Und die Schilddrüse wirkt auch auf das Gehirn. Insofern haben wir da ziemlich organische Hintergründe für eine Depression.
Was passiert denn jetzt eigentlich bei einer Hashimoto-Erkrankung? Weißt, kriegst du es noch zusammen? Also ich krieg's zusammen?
Tick, Trick und Track oder so?
Ja, Track nicht.
Ja, siehst du? Lange ist her. Ja, ich denke, es sind also Autoimmunvorgänge, wie die Zellen der Schilddrüse, also eine Drüse, wie man sagt. Das heißt, die bilden also Stoffe, die abgegeben werden an den Körper. Jetzt nicht nach außen, sondern eher nach innen, also in die Blutgefäße.
Ne? Nicht und durch einen Gang irgendwo hin.
Genau, sondern es geht so über so eine Wand, ganz fein, wird das abgegeben über so Bläschen.
Zellen, ja, schütten ihre Hormone in die Blutbahn aus. Genau. Ah. Eigentlich ist egal, ob die Schilddrüse im Hals sitzt oder im Fuß, weil der Effekt ist derselbe. Ne?
Außer man würde drauftreten dann am Fuß. Ne?
Ja,
auch auf dem Fußrücken auch könnte sie liegen.
Hals zu treten ist
auch nicht gut.
Generell weniger nett.
Deshalb ist sie auch geschützt so ein bisschen, oder? Ist sie vom Kehlkopf ein bisschen geschützt?
Nein,
kann man nicht sagen. Sie ist ja ziemlich oberflächlich, ne, eigentlich.
Genau,
man kann sie tasten.
Ein Schild, deswegen heißt sie auch Schilddrüse.
Schildkröte, ja, sagen wir auch manchmal.
Ja, das ich nicht. Und sie sieht aus wie so ein Schmetterling, deswegen haben wir das Buch auch Schmetterlingseffekt genannt.
Und ne? Sogar ein bisschen bläulich. Ne? Sie hat eine kleine bläuliche Einfärbung.
Kommt drauf an, ob sie lebt oder tot ist. Nein, die ist natürlich, kommt es drauf an, ob man die in der OP, also im lebenden Körper oder an der Leiche im Seziersaal sieht, ne? Je nachdem. Und wenn Haut drüber ist, ist sie weder blau noch rot noch irgendwas, da ist sie halt einfach schwarz.
Genau. Ja, ich kenne sie eher aus der Pathologie und da war sie tatsächlich, ist sie bläulicher.
Was passiert also nur bei Schilddrüsenerkrankungen bzw. bei Hashimoto? Antikörper heften sich an die Schilddrüse und die Schilddrüse wird praktisch vom Immunsystem angegriffen und abgebaut. Das Immunsystem, der Körper denkt fälschlicherweise, die Schilddrüse wäre
was Fremdes,
ja, genau, und greift es an. Und deswegen sage ich zu meinen Patienten immer, die Hashimoto-Erkrankung, das ist wie Rheuma im Hals.
Ja. Und wieso macht der Körper das? Das wissen wir nicht genau, oder?
Ja, wenn wir das wüssten, wären wir schon einen deutlichen Schritt weiter. Die Hashimoto-Erkrankung ist sehr gut in den Griff zu kriegen, aber leider nicht heilbar. Ja, das ist bei Rheuma ja auch so. Nur bei Hashimoto ist es nicht so schlimm, weil man es eben sehr gut therapieren kann. Aber man muss es eben erst mal rausbekommen.
Und das ist das Schwierigste?
Das ist, eigentlich ist das nicht so schwierig, aber man muss dran denken.
Und messen wir dann die Blutwerte oder ist es eher so ein allgemeiner Eindruck, wenn der Patient uns was erzählt, dass wir die Geschichte mal hören?
Na, oft kommt es im Standardlabor raus, ne, wenn man Check-up macht. Ist ja,
also man muss nicht mit den Leuten reden?
Ja. Nein, Pablo, du musst nicht mit den Menschen reden.
Ah, wie herrlich, ich werde Hashimoto-Spezialist. Nein.
Wenn man so Check-up macht, der ja ab 18 einmal und dann ab 35 alle 3 Jahre von der Kasse bezahlt wird, dann wird in der Regel auch dieser berühmte TSH-Wert, also der Wert, der anzeigt, ob die Schilddrüse gut funktioniert oder nicht, mit abgenommen.
Ja.
So. Und aber viele Patienten gehen ja jetzt auch nicht immer zum Check-up.
Ja.
Und deswegen es gibt so Warnsymptome, auf die man achten muss. Und das wären, also wie du schon vorhin gesagt hast, Antriebslosigkeit, mhm, depressive Verstimmungen, ein nicht kontrollierbarer Gewichtszuwachs, Tendenz eher zur Verstopfung, mhm, die Haare fallen aus, die Nägel werden brüchig. Also alles so unspezifische Sachen, weil die Hormone, die Schilddrüsenhormone ja überall wirken. Und mhm, die Hashimoto-Erkrankung, die hat mehrere Phasen. Es gibt auch eine Überfunktionsphase,
genau,
manchmal.
Genau.
Aber in der sehr langen Unterfunktionsphase ist die Hashimoto-Erkrankung eben vergesellschaftet mit dem relativen Fehlen von Schilddrüsenhormonen.
Genau.
Es wird langsam immer weniger.
Wie eine Unterfunktion, eine normale, sage ich mal.
Ja. Das ist eigentlich die bei weitem häufigste Form der Unterfunktion. Es gibt ganz viele, ganz wenige andere Formen noch. Und ja, die Patienten haben eigentlich diffuse Symptome. Und in unserer heutigen Welt, wo eigentlich alles sehr schnelllebig ist und man doch häufig sehr müde ist und viele Menschen auch so mit dem Leben gar nicht so richtig klarkommen, sind die Symptome leicht auch auf den Lebensstil zu schieben. Und man denkt vielleicht gar nicht an die Schilddrüse.
Ja, und man denkt auch nicht an irgendwelche anderen körperlichen Ursachen, wenn man mal einen schlechten Tag hat.
Nee.
Wenn dieses Antriebslose jetzt nur ein paar Tage anhält, das könnte ja auch nach einer Party sein oder nach einer anstrengenden Reise oder... Dann ist es ja nicht, genau, das müssten wir sagen. Ne?
Wann fühlt sich heute auch antriebslos.
Ne? Wann ist es jetzt nicht mehr normal? Also wann würde man sagen, mit meiner Schilddrüse stimmt was nicht? Nach 4 Wochen oder nach...
Wenn man kontinuierlich diese Symptome an sich bemerkt. Ich meine, nach einer anstrengenden Reise fallen mir zumindest nicht die Haare aus und auch die Nägel werden nicht brüchig und ich neige auch nicht zur Obstipation. Ja? Sondern das sind ja schon eher chronische Symptome.
Ja.
Und dann sollte man zum Arzt gehen und so ein Standardlabor abnehmen lassen. Und im Standardlabor ist eigentlich immer nur ein Schilddrüsenwert, nämlich der sogenannte TSH-Wert.
Der ist wichtig.
Der ist wichtig. Der zeigt uns nämlich an, das ist ein Hormon, das wird vom Hirn ausgeschüttet und soll die Schilddrüse anregen, Hormone auszuschütten. Und wenn dieser Wert eben zu hoch ist, weil das Hirn sagt, ey Mist, es sind zu wenig Hormone im Körper, schütte mal bitte mehr Hormone aus Schilddrüse.
Ja.
Und der Wert wird erhöht, weil dieses TSH eben vermehrt ausgeschüttet wird, um der Schilddrüse zu signalisieren, dass sie arbeiten soll.
Genau.
Dann besteht eine Unterfunktion. Das ist ein bisschen kompliziert, weil wenn der Wert hoch ist, hat man eine Unterfunktion. Wenn der Wert niedrig ist, hat man eine Überfunktion.
Wie fühlt sich denn so eine Überfunktion an? Also das ist ja kurz am Anfang.
Genau,
ne?
Das wäre vielleicht ein Podcast, ein Extra-Podcast. Ja. Das ist wirklich ein ganz anderes Thema. Da fühlt der Stoffwechsel ist im Grunde kurzgeschlossen. Da fühlt man sich total hibbelig und schwitzt schnell und hat einen schnellen Herzschlag.
Ja.
Und so. Im Grunde genommen genau das Gegenteil.
Ja. Ja.
Beim Hashimoto ist es so, dass die Diagnose eben oder der Verdacht anhand dieses TSH-Werts gestellt wird.
Ja. Wusstest du, dass im Kindergarten mein Symbol eine Schildkröte war? Also Schilddrüse, Schildkröte, wollte ich jetzt nochmal zum Besten geben.
Nein, das wusste ich nicht.
Siehst du? Jetzt weißt du was über mich. Was ist mit dem anderen? FT3, FT4, das nehmen die ja auch ab und die ändern sich ja auch. Und ich sehe oft so Labore, wo dann die Patienten, vor allen Dingen Patientinnen fragen, auch das müssen wir nochmal besprechen, Frauen, Männer, wo die Frauen verunsichert sind, weil die Werte nicht zu den Referenzwerten passen, die dahinter in Klammern sind. Was ist da? Und die nehmen vielleicht auch schon tatsächlich Medikamente. Also es ist wirklich ein Durcheinander im Grunde genommen, oder?
Naja, also wir unterscheiden, also zum einen hast du recht, im Gegensatz zu vielen Berufen, wie zum Beispiel den Piloten, ist der Hashimoto weiblich dominiert. Ne?
Wir sind heute mit einer Frau geflogen, müssen wir an dieser Stelle sagen.
Wir sind mit einer Frau geflogen. Und die hat es super gemacht.
Ja.
Ganz ruhiger Flug war das. Und der Hashimoto ist weiblich dominiert, also deutlich mehr Frauen als Männer haben diese Erkrankung. Wenn der TSH hoch ist, dann muss man natürlich weiter messen und dann muss man schauen, wie geht es, was du sagst, FT3, FT4, das sind die sogenannten freien Schilddrüsenhormone. Da unterscheiden wir, wenn nur der TSH hoch ist, reden wir von einer latenten Unterfunktion.
Okay.
Wenn schon die Hormone erniedrigt sind, reden wir von einer manifesten Unterfunktion.
Ja.
Ne? Meistens liegt aber eine latente Unterfunktion vor, wenn wir messen.
Was es komplizierter macht?
Das ist, nein, das macht es nicht kompliziert, aber das zu verstehen ist halt ein bisschen
das
kompliziert.
Das meine ich,
ne?
Genau.
Und dann messen wir noch die Schilddrüsen Autoantikörper, das ist das, was du als Tick, Trick und Track bezeichnet hast.
Ja.
Das sind also verschiedene Antikörper, die gegen die Schilddrüse gerichtet sind. Kann man sich vorstellen, wie Kanonenkugeln, die der Körper drauf feuert. Und die können wir messen. Wenn die erhöht sind, dann ist die Diagnose Hashimoto gestellt. Und wenn die nicht erhöht sind, kann der Patient es aber trotzdem haben.
Mhm.
Dazu macht man Ultraschall, um zu sehen, wie sieht die Textur der Schilddrüse aus. Ist die aufgelockert? Ist die irgendwie unruhig?
Ja.
Das ist schwierig zu erklären.
Weil sich das Gewebe ja verändert. Das ändert seine Schalldichte und den Schatten, den sie da wirft.
Es sieht einfach anders aus im Ultraschall.
Ja. Und diese Antikörper können ja richtig hochgehen, ne? 10.000.
Aber das spielt beim Hashimoto an sich keine große Rolle. Das spielt eher beim Basedow, also bei der entgegengesetzten Funktionsstörung, der Überfunktion spielt das eine Rolle. Ja. Ne? Beim Hashimoto ist nur die Frage ja, nein. Mhm. Und dann, wie hoch ist der TSH-Wert und wie geht es dem Patienten? Das ist ganz wichtig. Und, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil je nach klinischem Gefühl des Patienten, nach TSH-Wert und natürlich nach Vorhandensein dieser Antikörper oder eines pathologischen Schilddrüsenultraschalls würde man dann eben direkt auch mit der Therapie anfangen, indem man die Schilddrüsenhormone, die fehlen, ersetzt.
Ja. Und da fängt man niedrig an? Oder?
Man fängt in der Regel niedrig an und dosiert sich hoch und das Wichtige ist, dass man eben eine Änderung in dieser komplizierten Biochemie erst nach 6 bis 8 Wochen messen kann.
Ja.
Vielleicht kann ich heute Schilddrüsenhormone geben und morgen sind die Messwerte wieder in Ordnung und auch der Patient muss relativ viel Geduld haben, weil es dauert doch lange, bis sich merkliche Veränderungen einstellen.
Interessant, das ist ja so ähnlich wie bei der Depression. Da warten wir ja auch Wochen, bis wir durch die Tabletteneinnahme einen Effekt haben.
Genau, und dann muss man sich eben hochtitrieren und es gibt da so einen optimalen TSH-Referenzbereich, der erreicht sein soll. Das heißt, je mehr ich Hormone gebe, desto stärker sinkt dieser TSH-Wert und der sollte so zwischen 0,5, 0,75 und 1,25, 1,5 liegen, so in der Ecke. Mhm. Beim Hashimoto-Patienten, dann ist der optimal eingestellt und das ist auch das Einzige, was man tun kann.
Okay. Und was ist, wenn die Tabletten, halbe Tablette, ganze Tablette, wenn sowas formuliert wird, wenn die Patienten sowas sagen? Weil manchmal weiß man ja auch gar nicht, wie viel Mikrogramm da drin sind, richtig?
Mikrogramm, ist ganz wenig Hormon und das Wichtige ist, dass man die genau nach den Angaben des Arztes nimmt und dass man die früh nimmt, eine halbe Stunde vorm Frühstück mit ein bisschen Wasser, nicht mit anderen Tabletten zusammen, weil eben die Konzentration so niedrig ist, dass die Aufnahmedynamik wirklich...
Auch nicht mit Milch oder so?
Nein, nicht mit Milch, nicht mit Milch.
Also es ist wie ein Nahrungsmittel?
Es ist, also man darf es nicht mit Nahrungsmittel zusammennehmen.
Ah ja, was ist mit so Sachen wie Selen und Jod und so Sachen?
Oh, also von Jod nimmt man sogar an. Jod ist sehr wichtig für die Entwicklung der Schilddrüse, insbesondere in der Schwangerschaft und beim Kind, beim Kleinkind. Aber Patienten mit einer Hashimoto-Erkrankung sollten zusätzliches Jod meiden, weil man annimmt, dass das Jod eben diese Erkrankung verschlimmert.
Verstärkt, ne?
Tatsächlich. Und Selen, da rennst du ja bei mir offene Türen ein. Ja. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Thema. Also Selen hilft null.
Null. Aber Standard, also was heißt Standard? Also ich war, vor 10 Jahren haben wir das in der Psychiatrie und auch empfohlen genommen.
Es ist nirgendwo Standard, es ist in keiner Leitlinie drin, es wird nicht empfohlen, es ist teuer, es muss der Patient selber bezahlen. Ich sage immer, wenn schon die Homöopathie, die ja nun nachweislich nicht hilft, von den Kassen in Deutschland noch bezahlt wird und Selen nicht, da weiß man, wie viel Selen hilft.
Ja.
Und es gibt wirklich Jünger und Anhänger davon,
die
total überzeugt sind, dass das alle Probleme löst. Das können medizinische Laien gerne denken, das kann ja jeder irgendwie frei, aber als Arzt sollte man tunlichst das sein lassen, das zu empfehlen, weil es einfach eine falsche Therapie ist. Ne? Es hilft nichts, das weiß man. Es gibt nur eine Indikation für Selen, das ist eine völlig andere. Und
für Schwangerschaften? Oder
nee, war das? Bei habe ich glaube ich schon mal erzählt in einer anderen Folge, bei den Glubschaugen. Ne? Man Glubschaugen hat.
Genau.
Durch eine Überfunktion der Schilddrüse bedingt. Ja, aber sonst hilft Selen wirklich nicht. Und ob es schadet, wissen wir nicht. Es gibt Hinweise darauf, dass eine Überdosierung auch wirklich schädlich sein kann. Hände weg vom Selen.
Und Jodsalz und Fische und so. Also ich meine, wir salzen ja hier alle lustig, weil zum Beispiel in Oberbayern gibt es halt nicht so viel Jod. Also jeder Haushalt hat Jodsalz. Müssten wir eigentlich den Schilddrüsenerkrankten, gibt es ja auch wahnsinnig viele in Oberbayern als Beispiel, denen müssten wir das so Jodsalz quasi verbieten, weil die meisten vielleicht doch eine Hashimoto haben.
Verbieten kannst du niemandem was. Früher gab es den Jodmangel, Kropf. Ne? Ja. Das heißt, die Schilddrüse ist groß geworden, weil zu wenig Jod da war. Dann hat man alles jodiert und jetzt ist das seltener geworden. Es ist zwar immer noch ein Jodmangelgebiet, aber die Versorgung ist schon ausreichend. Ja. Wichtig ist, dass eben Patienten mit einer Schilddrüsenunterfunktion vom Typ Hashimoto von zusätzlichem Jod nicht profitieren. Jeder braucht Jod, weil ohne Jod gibt es gar keine Schilddrüsenhormone.
Genau.
Aber die profitieren von zusätzlichem Jod nicht und es gibt gute Hinweise darauf in Studien, dass zusätzliches Jod die Erkrankung verschlechtern oder auch triggern kann.
Und wenn wir jetzt ein Kernkraftwerk haben in der Nähe, das explodiert und wir müssen Jodtabletten nehmen, um uns zu schützen vor dem radioaktiven Isotop
Jod. Dann geht das selbstverständlich vor.
Genau.
Das ist,
was ist mit Cortison als Therapie oder wie stoppen wir diese Entzündung oder lassen wir es einfach laufen?
Die lassen wir laufen. Cortison als Therapie funktioniert nicht. Wir lassen die laufen. Die geht sehr, sehr langsam und über Jahre und Jahrzehnte. Und wenn die Schilddrüse nicht mehr funktioniert, funktioniert sie halt nicht mehr. Deswegen haben wir die Hormone.
Das akzeptieren wir einfach.
Und ich habe mit vielen Schilddrüsen, also Hashimoto-Patienten, gesprochen und die meisten betrachten ihre Erkrankung nicht wirklich als Krankheit. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Herangehensweise, wirst du jetzt als Psychiater besser sagen können, ist eine gute Herangehensweise, weil man eh nichts dagegen machen kann. Man muss diese Hormone nehmen. Ja. Es geht einem nach der Hormoneinnahme, man hat eine ganz normale Lebenserwartung. Es geht einem nach ein paar Monaten auch wieder gut in der Regel. Und dann ist das so.
Ja, das heißt, das Hormon ist wie so eine Grundrauschen, was man braucht, ohne großartig Hoch und Tiefs davon haben zu müssen.
Ja, aber
man muss es einfach zur Verfügung haben.
Man muss es zur Verfügung haben, genau. Deswegen meine Empfehlung auch, wenn man eine Tablette einmal vergisst, ist das nicht so schlimm.
Ja.
Aber gerade wenn man in Urlaub fährt oder für den Notfall irgendwie, keine Ahnung, was so passiert, dass man sich einfach ein, zwei Schachteln zu Hause so in der Hinterhand hält, dass man weiß, ich bin ausgestattet, ne?
Was ist mit denen, die 75 oder 150 Mikrogramm Jodtirox nehmen? Oder dieses
Jod? Nicht
Jodtirox, Entschuldigung. Danke.
Und,
aber das Schilddrüsenhormon, keine Werbung machen.
Genau. Nennen. Also Schilddrüsenhormon, es gibt ganz verschiedene von ganz verschiedenen Firmen.
Wenn dieser Patient dann absetzen will, weil er denkt, nimmt vielleicht zu viel oder so, kann er das dann auf einen Schlag absetzen?
Der sollte auf keinen Fall absetzen, überhaupt nicht. Und erst recht nicht auf einen Schlag. Jemand, der eine Hashimoto-Erkrankung hat, wird seine Hormone nie absetzen können.
Ja.
Das ist nicht möglich. Es gibt aber einige Patienten, das hatte ich das letzte Mal auch schon gesagt, die irgendwann mal einen erhöhten TSH-Wert gemessen bekommen haben, ohne dass man da weiter nachgeguckt hat, wo man dann, wenn man weiter nachschaut, sieht, die haben gar keine Hashimoto, die haben gar keinen Grund, diese Schilddrüsenhormone zu nehmen. Da muss man immer sehr, sehr genau untersuchen, auch im Ultraschall sehr genau hingucken und diese Patienten, die das nicht haben und fälschlicherweise einnehmen, da muss man dann ausschleichen, aber auch im 25er-Rhythmus alle zwei Monate. Also das dauert sehr, sehr lange.
Also richtig lang. Wahnsinn.
Ja. Ja. Aber bei Hashimoto-Patienten ist ein Ausschleichen nicht möglich.
Ja, ja. Und Patienten sind ja relativ leicht zu überzeugen, diese Hormone dann zu nehmen, oder?
Ja, ja. Also
eigentlich
es gibt
schon
ein paar, die so auf alternative Methoden schwören, aber
die kann man auch nicht überzeugen dann. Da muss man es akzeptieren.
Die Erkrankung überzeugt die meisten Leute. Also meiner Meinung nach fast schon extrem unethische Blödsinn wie heile deine Schilddrüse oder Hashimoto erfolgreich heilen oder
Hashimoto-Diät, oder was weiß ich.
Ja. Das ist unverantwortlicher Blödsinn. Ja. Ja. Und solche Dinge sollten nicht auf die Menschheit gelassen werden, weil das schadet Menschen. Das schränkt Menschen ihrer Lebensqualität ein und es ist einfach gefährlich, sowas in die Welt zu lassen. Aber
das heißt, klar,
darf jeder das erzählen, was er möchte.
Klar, aber das heißt, für die Alternativen ausprobieren wollen, denen kann man es ja mal, die können es ja mal ausprobieren, aber nach ein paar Monaten.
Es gibt keine Alternativen.
Ja, ich weiß, aber diese Pseudo-Alternativen, dass die dann nach 3-4 Monaten sich wirklich mal kontrollieren, ob die Folgen der Hashimoto spürbar sind.
Die werden nicht nach 3-4 Monaten
oder wie schnell
spürbar
kommen
sein,
die?
Sondern je weiter die Schilddrüse abgebaut wird, desto schlechter geht es den Leuten. Und irgendwann sehen sie ein, dass sie diese Hormone nehmen müssen. Ja. Fertig. Also es gibt keine Alternativen. Ja. Es ist alternativlos.
Ja, nur, dass sie das dann merken, durch Lernen quasi, durch Wahrnehmung und
Beobachten.
Jeder Mensch
ist für sich selbst verantwortlich.
Genau.
Ne? Es gibt da ein klares Wissen. Wir wissen da relativ viel drüber. Und wen das nicht interessiert, der
Und die würdest du dann auch sagen, willkommen zurück,
fangen wir an. Ne? Ich bin ja Arzt, also genau. Selbstverständlich.
Ja.
So, ein sehr wichtiges Thema heute hier. Aus München haben wir den DocPod gemacht und ich werde jetzt weiter reisen nach Nürnberg. Du fährst
ich
jetzt...
Ich auch? Ja, also nein, ich werde weiter reisen.
Ja. Du wohnst ja hier. Und ja, schaut auf unsere Instagram-Seite, auf unsere YouTube-Seite.
In Falks Buch reinschauen.
Ja, unbedingt. Nochmal der Schmetterlingseffekt erschienen im Griff. Und unser Verlag bekommt ihr in jedem guten Buchladen. Ich weiß, dass es also bei Thalia definitiv vorrätig ist.
Ja.
Aber ich glaube auch in vielen anderen Buchläden.
Einfach und reinlaufen und nach dem neuen Stierkart fragen.
Genau. Und wenn ihr da also noch mehr über die Schilddrüse erfahren wollt, da steht viel drin. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns und uns bleibt nicht anderes zu sagen, als bleibt gesund.
Und geht achtsam mit euch um.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.